Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 7. Über den Umgang mit extrem rechten ParlamentarierInnen. Mit Misbah Khan.
Hallo Misbah, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei dem Podcast dabei zu sein. Wie immer, start mit der Standardfrage: Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Hi, ich bin Misbah Khan. Ich bin grüne Bundestagsabgeordnete. Das ist meine erste Legislatur. Ich bin Rheinland-Pfälzerin und bin für eine relativ breite Menge an Themen zuständig, unter anderem zum Thema Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Dafür bin ich die Berichterstatterin in meiner Fraktion und damit dann auch zuständig für das Thema. Und ich habe lange überlegt, wem oder was ich auf der Spur bin, aber ich glaube, so grundsätzlich einer besseren Gesellschaft, so pathetisch das vielleicht klingt.
Du bist aktuell MdB, aber seit 2009 Parlamentarierin und gestartet hast du, wie die meisten, in einem kommunalen Parlament. Wenn du jetzt 15 Jahre zurückblickst, hat sich durch den Einzug extrem rechter Parteien in die Parlamente die politische Kultur dort verändert?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann das natürlich für den Bundestag ganz konkret nicht beurteilen, weil ich erst im Bundestag bin, seit Rechtsextreme da auch unterwegs sind. Aber ich würde grundsätzlich sagen, man merkt einen absoluten Unterschied. Und es liegt natürlich daran, dass man Menschen mit Ungleichwertigkeitseinstellungen strukturelle Macht gibt. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass sie Zusammenleben mitbestimmen können und dass sie ihre unmenschlichen Vorstellungen versuchen können, besser und stärker in die Gesellschaft zu tragen. Und das liefert die verwundbarsten Teile dieser Gesellschaft, dieser Politik aus und das verändert.
Aber würdest du auch sagen, dass sich die parlamentarische Arbeit und der Umgang der ParlamentarierInnen untereinander verändert hat?
Absolut. Die AfD hat die Kultur in Parlamenten ganz stark verändert. Das merkt man am Rednerpult, in der Art und Weise, wie Hass und Hetze davon sich gegeben wird. Und für Phoenix können sich das Millionen Menschen angucken. Das merkt man an der Stimmung, die im Land, die geheizter ist, auch im Bundestag. Wir haben mehr Ordnungsrufe alleine im letzten Jahr gehabt als in der letzten Legislaturperiode. Das heißt, auch an sowas merkt man, man hat viel mehr verbale Entgleisungen, man hat viel mehr Verfehlungen, die eigentlich geahndet werden müssen oder die geahndet werden. Von den 51 Ordnungsrufen, die wir im letzten Jahr hatten, gingen 30 an die AfD. Das ist auch, finde ich, ganz schön krass. Und natürlich sorgt es auch dafür, dass sich viel im Parlament verändert, weil man jetzt plötzlich Menschen in Bundestagsstrukturen hat, die man da eigentlich nicht haben will. Also es gibt eine Recherche vom BR vom Anfang des Jahres, die zum Beispiel sagt, dass mehr als 100 rechtsextreme Beschäftigte für die AfD arbeiten und damit im Bundestag sitzen. Das sind Gewaltverbrecher, das sind Neonazis, das sind Burschenschaftler, das sind Leute, die sich aktiv engagieren bei der identitären Bewegung. Und natürlich macht das auch was mit dem Parlament, wenn diese Menschen Zugänge haben und wenn diese Menschen für Politikerinnen und Politiker arbeiten. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass sich die politische Kultur im Parlament verändert, weil eben nicht nur die Parlamentarier da sitzen mit ihren fast menschenfeindlichen Positionen und sich sicher fühlen, sondern ihre Mitarbeitenden auch.
Alle ParlamentarierInnen im Bundestag entscheiden sowohl im Wahlkreis als auch in ihrem Büro im Bundestag frei und selbstständig, wen sie als Mitarbeitende beschäftigen. Nach einer Recherche des BR im März 2024 beschäftigen Mitglieder der AfD-Fraktion über 100 Personen in verschiedenen Funktionen, die entweder namentlich vom Verfassungsschutz als rechtsextrem benannt werden oder denen die Teilnahme an extrem rechten Demonstrationen nachgewiesen werden konnte. Laut dieser Recherche des BR beschäftigt mehr als die Hälfte der 78 AfD-Abgeordneten Personen, die in Organisationen aktiv sind, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werden. Dies betrifft auch die beiden Vorsitzenden der AfD-Fraktion, Tino Chrupalla und Alice Weidel. Die Veröffentlichung haben wir in den Shownotes verlinkt.
Und je stärker sie werden, desto sicherer fühlen sie sich. Und dann haben wir natürlich eine Verkettung, weil wir mehr Übergriffe haben und mehr Verrohrung auch in der Gesellschaft. Das merkt man auch immer wieder, dass das einen Effekt hat, die Diskursverschiebung. Und deshalb ist, glaube ich, die Frage, wie viele Leute sitzen da eigentlich in den Parlamenten, die demokratische Position haben im Verhältnis zu denen, die keine haben, ganz zentral, weil damit dann natürlich auch das Verhältnis der Menschen, die vielleicht widersprechen und die herausfordern, auch geringer wird. Und es hat losgelöst von, ich sage jetzt mal, Stimmung und kann man widersprechen, auch ganz reale Gefahren. Das merkt man zum Beispiel mit dem Thüringen-Projekt vom Verfassungsblock. Also will ich kurz Werbung für machen. Wer das noch nicht kennt, sollte man mal nachlesen. Da hat der Verfassungsblock mal nachgeguckt, was könnte denn passieren in unterschiedlichen Szenarien, wenn zum Beispiel in Thüringen die AfD an die Macht kommt, und hat dazu auch Handlungsempfehlungen aufgeschrieben. Aber die Beispiele dessen, was da passieren kann, wenn die AfD stärker wird, ist halt krass. Von der Frage, können Verfassungsrichterinnen schon gewählt werden oder nicht? Weil dafür reicht es schon, wenn die ein Drittel der Sitze haben, weil sie dann eine Sperrminorität haben. Oder was passiert mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil da der Ministerpräsident schon reicht, gar nicht der Landtag, um zu sagen, wir steigen da aus. Ich glaube, total unterschätzt in den Diskursen sind dann aber auch Fragen, wie, was passiert eigentlich mit einem Kultusministerium, wenn wir ein AfD-Bildungsminister oder eine Bildungsministerin haben? Das hat Einflüsse auf Lehrpläne, das hat Einfluss auf vielleicht Unterrichtsgestaltung, und das merkt man natürlich auch in anderen Ländern, so ganz konkret in Ungarn zum Beispiel. Da wurde das Bildungssystem verändert, nachdem Orbán an die Macht gekommen ist. Was hat das für eine Konsequenz für zivilgesellschaftliche Akteure, die gefördert werden, oder für die Landeszentralen für politische Bildung, wenn die entweder in ihren Mitteln reduziert werden oder, was ich viel schlimmer fände, wenn da plötzlich eine Leitung rechtsextreme Gesinnung hätte und dann quasi der Kopf einer Landeszentrale schwierige Positionen hat? Also ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, warum es ein Problem ist, wenn wir mehr Nazis und mehr Rechtsextreme in Parlamenten haben.
Du hast die kommenden Landtagswahlen gerade angesprochen. Wir nehmen zwar im Juli auf, aber der Podcast erscheint am 1. September, Tag der Wahlen in Sachsen und Thüringen. Was würde der Worst Case, also AfD stärkste Kraft, in Bezug auf die Arbeit von Parlament und ParlamentarierInnen untereinander bedeuten? Und schießt das zurück auf die Gesellschaft? Ich meine das unter Berücksichtigung, dass ein Parlament ja keine Selbstbeschäftigung oder Spiel ist, sondern Ausdruck demokratischer Debattenkultur und Lösungsfindung.
Ich glaube, dass in vielen Teilen noch unterschätzt wird, wie viel Einfluss politische Diskussion auf gesellschaftliches Klima hat. Und das ist aber ein ganz zentraler Punkt, auch gerade in Bezug auf die Frage, die du angesprochen hast. Und ich glaube, in dem Sinne wird sich das Klima verschlechtern. Wir werden viel mehr Gruppen haben, die sich Sorgen machen müssen um ihr Sein in Deutschland und ob sie sich hier noch sicher fühlen können. Und ich bin nicht so ganz sicher, ob sich durch die politischen Parteien da sehr viel verändert, wenn die AfD stärker wird. Ich glaube, das kommt total auf die Bundesländer an, wie stark, ich sage jetzt mal, diese Brandmauer ist, die die CDU zum Beispiel proklamiert. Es gibt Bundesländer, da würde ich mir jetzt vielleicht weniger Sorgen machen. Und es gibt Bundesländer, da würde ich sagen, ist die Brandmauer nicht mehr als ein Lattenzaun. Und das ist ein Problem. Und ich möchte jetzt keine anderen Abgeordneten zitieren, aber ich kenne eine Abgeordnete, die sagt, in Thüringen, da ist das Scheunentor sperrangelweit auf, was den Umgang zwischen AfD und bürgerlichen VertreterInnen angeht. Und das sehe ich als absolutes Problem, weil es eben all das, was ich aufgezeigt habe, was passieren könnte, wahrscheinlicher macht.
Über angebliche Brandmauern und den Umgang mit der AfD-Fraktion durch VertreterInnen anderer Parteien kommen wir gleich nochmal. Ich würde gerne eine Frage dazwischen schieben. Es gibt bis heute diese Vorstellung, extrem Rechte seien im Parlament faul, demokratische Institutionen würden diese entzaubern oder scheitern lassen. Wie ist deine Einschätzung und Wahrnehmung in Bezug auf die parlamentarische Arbeit extremer Rechter und die Folgen für die parlamentarische Arbeit? Machen die einfach keine parlamentarische Arbeit oder machen sie diese? Nur eben mit extrem rechten Inhalten.
Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Es ist mal so, mal so. Ich glaube, es hängt von den Akteuren ab. Es hängt aber auch von den lokalen Strukturen ab. So grundsätzlich würde ich sagen, die Arbeit, die ich im Bundestag beobachte, ist schon eine, wo ich auch in Fachthemen nicht davon ausgehen kann, dass wir wertvolle Beiträge kriegen durch die AfD. So. Das sieht man manchmal sogar in Anhörungen. Das können Bürgerinnen und Bürger dann sehen. Dann hat man irgendwie eine Anhörung zu einem bestimmten Thema. Und dann hört man sich an, welche Fragen die AfD stellt. Und dann denkt man, wie kannst du eigentlich zuständig für dieses Thema sein, wenn du so dumme Fragen stellst oder so wenig Kenntnis hast? So grundsätzlich würde ich sagen, was da jetzt ja auch mitschwingt, ist die Frage, wenn die keine konstruktive Politik machen, dann wären die nicht gewählt. Und das halte ich für einen fatalen Fehlschluss. Das ist überhaupt nicht so, dass man die entzaubern kann, indem man auf ihre Politik zeigt und sagt, da kommt ja nichts bei raus, sondern es geht der AfD nie um konstruktive Lösungen für ganz konkrete Probleme. Und deshalb ist denen, glaube ich, auch egal, wie viel inhaltlich wertvolle Arbeit sie machen, sondern das eigentliche Ziel, was sie haben, ist immer und immer wieder auf ihre Narrative zu verweisen und Möglichkeiten zu suchen, die immer wieder zu reproduzieren. Das heißt, da gibt es keine Suche nach einem besseren Argument. Und in der Konsequenz, finde ich, müssen sich auch demokratische Parteien an die eigene Nase fassen, weil eine Reaktion, die man dann immer wieder hört, ist, naja, wir müssen sie ja nur inhaltlich bekämpfen. Sich auch für einen fatalen Fehlschluss halte, weil es geht ihnen ja nicht um inhaltliche Arbeit. Gleichzeitig verstehe ich auch nicht, wie inhaltliche Bekämpfung, zum Beispiel allein in diesem Jahr, sei ja auch immer wieder Thema, dann eine Reaktion hervorrufen kann aus demokratischen Parteienforderungen, wie wir müssen jetzt im großen Stil abschieben, als Antwort kommt. Weil wenn das demokratisches Bekämpfen der AfD ist, frage ich mich, was ist dann Zustimmung? Was ich damit sagen will, ist, es hat noch nie funktioniert, Rechtsextremen Macht zu geben und dann nicht zu glauben, dass sie als erstes versuchen, demokratische Institutionen zu zerstören. Und deshalb sollte man ihnen gar nicht erst Macht geben. Und ich will nochmal betonen, die AfD hat ein Programm, das hinarbeitet zu einem autoritären Staat und einem völkisch-nationalen Weltbild, das sie ausbauen möchten. Und auch das ist nichts, wo man sagen kann, kann man ja mal erproben, ob die mit ihren Vorschlägen vorankommen oder nicht. Wir hatten es vorhin auch von den reellen Gefahren und ich glaube, auch in dem Kontext muss man die wieder ansprechen. Es hat einfach reelle Gefahren, wenn die Zugänge haben zum staatlichen Gewaltmonopol oder wenn Björn Höcke seine Vorstellungen davon, ob Klimapolitik jetzt sinnvoll ist oder nicht, umsetzt und man plötzlich keine Klimaschutzmaßnahmen mehr hat. Die Leute werden nicht konstruktiver, wenn sie in Ämter kommen.
Ist sowas in Bezug auf die eigene Arbeit eigentlich super frustrierend? Also ich stelle mir Ausschüsse und Co. jetzt so oder so super anstrengend vor. Aber dann immer noch eine Gruppe zu haben, die nie vorbereitet und de facto destruktiv ist, wie viel schwieriger macht das deine Arbeit im Bundestag?
Es frustriert, aber vielleicht gar nicht so sehr, dass sie nicht konstruktive Arbeit machen, sondern es frustriert, finde ich, vielmehr, dass sie einfach so furchtbare Positionen haben. Also wenn ich dann im Innenausschuss sitze und die ihre unmenschlichen Positionen vor sich hertragen und Fragen an Akteure stellen, die wir geladen haben, die einfach wieder dieses Weltbild zeigen, dann macht mir das eher Sorge und Angst, weil ich mich dann immer frage, so, was ist das für eine Gesellschaft, die solche Menschen mit diesen Einstellungen eigentlich so viel Macht gibt, in diesem Raum zu sitzen und mit uns zu sprechen und zu diskutieren? Und es sind auch nicht alle nicht vorbereitet, sondern manche sind natürlich vorbereitet hin, aber zu ihren antidemokratischen Plänen und stellen dahingehend dann ihre Fragen. Und das macht diese hässliche Fratze, die sie manchmal ja auch zeigen und manchmal nicht, aber in diesen geschlossenen Räumen ohne Kamera viel, viel sichtbarer. Und deshalb ist, glaube ich, die Frage, wie entzaubern wir an der Stelle auch öffentlich, eine viel wichtigere Frage als vielleicht früher.
Dann kommen wir jetzt doch noch zurück zu der von dir angesprochenen Brandmauer bzw. Strategien der Parteien im Umgang mit AfD und Co. Gibt es für dich als Grüne von der Partei auch eine klare Ansage zum Umgang mit der AfD? Und egal ob ja oder nein, wie gehst du denn persönlich mit extrem Rechten im Parlament um? Ich stelle mir das ja so vor, dass die trotzdem kommen und dir gerne die Hand schütteln wollen, gerne einen Plausch in der Mittagspause suchen etc.
Also es gibt von, ich glaube, allen demokratischen Parteien in irgendeiner Form sowas wie eine Auseinandersetzung damit, wie reagieren wir auf sie und wie reagieren wir auf sie nicht. Und bei uns Grünen war das gleich in der ersten Legislatur, bevor die in den Bundestag gekommen sind, auch eine starke Auseinandersetzung. Da gab es Hinweise für Abgeordnete, da gab es Papers, es gab jetzt alleine im Februar zum Beispiel auch ein neues von unserem Bundesvorstand mit einer Empfehlung für den Umgang mit Rechtsextremen. Das hilft uns, aber es hilft natürlich auch Menschen, die im Ehrenamt Politik machen. Das ist 90% der Gesellschaft oder mehr, die in ihrer Freizeit politisch engagiert sein wollen. Und die sind vielleicht noch mal viel stärker mit der Herausforderung konfrontiert. Und Ziele dieser Papiere sind ganz oft, wie stärken wir Vertrauen in die Demokratie oder wie sorgen wir dafür, dass die Normalisierung der AfD zurückgedrängt wird. Und da gibt es ganz viel Anleitung und auch wie viele schlaue Tipps, die ich, wenn du magst, auch jetzt vortragen kann, so mit so einem 7-Punkte-Plan oder einem 10-Punkte-Plan. Und ich persönlich mache das zum Beispiel so, dass ich nicht grüße. Also ich gebe keine Hand und ich grüße nicht. Das machen andere Abgeordnete anders. Und das kann man manchmal auch beobachten, wenn man dann in Ausschüssen sitzt oder woanders, wie viel da vielleicht noch nebenbei gescherzt und geschnackt wird mit AfDlern. Und das finde ich schon zu viel. Also ich habe keine Lust, wenn ich nicht muss, in irgendeiner Form in Kommunikation oder Interaktion zu treten mit Menschen, die Ungleichwertigkeitsvorstellungen haben und die meinen, weil ich irgendwie offensichtlich nicht biodeutsch bin, weniger wert zu sein oder die der Meinung sind, Migrantinnen oder Jüdinnen sollen bitte aus Deutschland abhauen. Also mit so Menschen muss ich nicht quatschen, denen muss ich keine Hand geben und die muss ich auch nicht grüßen. Und ich glaube, das ist so für mich meine Haltung. Es geht ja manchmal sogar so weit, das merkt man auch bei Plenumsreden, manche Abgeordnete grüßen die auch in Plenumsreden nicht. Die sagen nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern die sagen sowas wie, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien und sprechen die AfD damit dann zum Beispiel auch explizit nicht an. Und so findet da jeder, glaube ich, so seinen Weg. Und ich meine, das sorgt aber natürlich auch dafür, und das war am Anfang auch nochmal so ein bisschen seltsam, weil man im Bundestag angekommen ist ja und niemanden kannte. Und das ist ja ein Apparat mit vielen tausend Menschen, Mitarbeitenden und Abgeordneten, die man vielleicht dann auch noch nicht kennt. Und es sorgt halt auch dafür, dass man Leute nicht grüßt, die man nicht kennt, weil es könnte ja ein AfDler sein oder dass man in Aufzügen so ein bisschen besser aufpasst, was man so sagt, wenn man in Kommunikation ist, weil der mithört im Aufzug, könnte ja auch ein Mitarbeiter von einem AfDler sein. Und ich glaube, das hat schon so ein bisschen das Miteinander oder die Kultur im Bundestag verändert, weil viele Leute eben dieses herzlich sein mit AfDlern nicht leben wollen.
Das mit dem 7-Punkte-Plan klingt echt spannend und weil du es ja gerade angeboten hast, kannst du vielleicht die wichtigsten Punkte und vor allem auch die Punkte, die du sehr gut findest, nennen? Und noch als Verständnisfrage für alle Hörenden, das ist aber eher so ein Richtlinienpapier oder ist das schon so von oben? Das hier ist die Linie, da habt ihr euch dran zu halten.
Das sind einfach Handlungsempfehlungen. Handlungsempfehlungen für Menschen, die überfordert sind davon, weil sie jetzt plötzlich einer Macht an AfDlern in parlamentarischen Räten gegenüber sitzen, in kommunalen Ämtern gegenüber sitzen, die so ein bisschen überfordert sind von zum Beispiel so Fragen wie, die AfD stellt aber einen vernünftigen Antrag zu einem Kita-Ausbau oder so. Wie gehe ich damit um, wenn ich das inhaltlich eigentlich gut finde, aber das kommt von der AfD? Das sind einfach ganz viele Unsicherheiten, was und wie man damit umgeht und dann einfach Handlungsempfehlungen oder Anleitungen, Hinweise auf Expertinnen und Experten. Und ich glaube, so kluge Menschen und zivilgesellschaftliche Akteure wie die Amadeo-Antonio-Stiftung oder Hate Aid oder andere politische Stiftungen, die sagen ähnliche Sachen und zum Teil wird da auch darauf verwiesen. Und so gibt es dann eben vielleicht Unterteilungen in, was kann eigentlich jeder tun und was müssen wir als Partei tun und was sollten Rätinnen und Räte tun. Und da gibt es, glaube ich, schon viel, was man machen kann. Was da zum Beispiel drinsteht oder was viele Leute teilen, was ich zum Beispiel auch teile. Ich gebe selber auch Workshops, habe die gegeben, die letzten Monate in Vorbereitung darauf, dass einfach erwartbar war, dass Rechtsextreme in kommunalen Räten stärker werden, was man denn da eben tun kann, wenn man so möchte. Und es ist natürlich jeder frei, sich zu verhalten, wie er will. Und gleichzeitig wird das, glaube ich, sehr gut angenommen. Was ich da so sehe, sind zum Beispiel Fragen von, suchen wir Schulterschluss mit zivilgesellschaftlichen Akteuren oder der mit der Wirtschaft vor Ort und versucht, die zu gewinnen? Fragen von, lässt man sich auf das AfD-Programm ein oder nicht? Das, was wir empfehlen, ist nicht. Wir müssen uns gar nicht auf deren Tanzfläche begeben, sondern es macht mehr Sinn, auf die eigenen Themen zu gucken und Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl zu geben, ihre Lebensrealität zu sehen und in der Kommunikation orientiert zu sein an den Menschen, sich nicht auf Kulturkämpfe einzulassen. Vertrauen in Demokratie und in gewählte Institutionen zu stärken. Das alles umfasst sowas und dann gibt es so Handlungsanweisungen wie, was kann ich tun? Und dann stehen da so Sachen wie, geht auf Demos, geht auf Kundgebungen, macht Protestaktionen. Es braucht eine dauerhafte Präsenz, es braucht Vernetzung, es braucht das direkte Gespräch mit Menschen im Umfeld. Übrigens, das sagen auch nicht nur irgendwie schlaue Handlungsempfehlungen, sondern das sagt auch die Forschung. Bei Menschen, die noch kein geschlossenes Weltbild haben, aber schon Hinwendungstendenzen haben zum Rechtsextremismus, die sind zum Teil nur noch erreichbar über ihr eigenes Umfeld, über Menschen, die sie lieben, weil die noch Zugänge schaffen und Reflexionsprozesse anstoßen können. Und deshalb ist dieses direkte Gespräch im eigenen Umfeld so wichtig. Das klare Haltung zeigen, das Widersprechen, wenn man rechtsextreme Hetze hört. Und auch sich ehrenamtlich zu engagieren, das ist auch eine Strategie von Höcke. Gerade ganz explizit dafür zu werben, in Sportvereine zu gehen, in Jagdverbände zu gehen, in Kirmesgesellschaften zu gehen. Und wir merken bei Rechtsextremen auch, dass sie das alle machen oder verstärkter machen. Oder dass sie zum Beispiel Chefinnenämter an Gerichten sich dafür bewerben. Und das macht es natürlich auch schwieriger, weil es dadurch natürlich Möglichkeiten gibt, ihre Hetze auf ganz anderen Kanälen zu verbreiten. Oder zu spenden ist auch eine Empfehlung, ne? Engagiert euch und spendet, wenn ihr könnt, an Organisationen, die da Leuten den Rücken stärken, die als erstes deportiert würden, würden die AfDler ihre Pläne umsetzen können. Genau, und sowas alles ist da dabei.
Danke für die Klarstellung. Was mich jetzt auch noch interessiert, wie machen das denn die anderen Parteien? Wie erlebst du deren Umgang? Bist du damit zufrieden? Oder ist mancher Umgang für dich einfach total unverständlich?
So grundsätzlich würde ich sagen, es gibt in Teilen einfach zu wenig Abgrenzung. Zu wenig Abgrenzung mit den menschenfeindlichen Positionen oder da wird der Mensch losgelöst gesehen von dem Inhalt und ich finde, das funktioniert halt nicht. Ich kann den ganz individuellen Menschen, der persönlich vielleicht nett ist und der grüßt und der freundlich ist oder der aus meinem Landesverband kommt, nicht losgelöst sehen von der menschenfeindlichen Position und den Inhalten. Und deshalb finde ich das in Teilen einfach bedauerlich, dass es da bei auch demokratischen Kollegen zum Teil zu wenig Abgrenzung gibt. Insgesamt würde ich aber sagen, gibt es schon auch ein großes Bemühen aller demokratischen Parteien im Bundestag Signale zu setzen, dass die Positionen der AfD nicht in Ordnung sind. Und das merkt man in Teilen auch bei Debatten, wo dann wirklich von der CDU bis zur Linken alle auf die AfD kloppen und die Anträge, die unsäglich sind und zum Teil einfach hingerotzt. Das finde ich dann auch immer ein sehr schönes Signal, dass es diese Geschlossenheit zeigt, weil ich glaube, wir brauchen diese demokratische Front. Es darf nicht nur eine Aufgabe der Antifa sein oder der progressiven linken Mitte sein, sich klar zu distanzieren von antidemokratischen Haltungen der Rechtsextremen, sondern in dem Sinne finde ich, glaube ich, wir brauchen auch eine Konservative, vielleicht sogar im Besonderen eine Konservative, die sowas wie die Brandmauer aufrecht hält. Und individuell finde ich es manchmal einfach frustrierend.
Wir kommen zum Schluss und damit auch nochmal aktiv, was aus dem Podcast mitgenommen werden kann, würde ich gerne nochmal auf die Workshops, die du gibst, zu sprechen kommen. Kannst du so Erste-Hilfe-mäßig kurz die wichtigsten Tipps raushauen, was gewählte VertreterInnen eigentlich tun sollen, wenn sie sich jetzt hier und heute mit Extremrechten im Rat oder Landtag auseinandersetzen müssen? Auch unter der Berücksichtigung, sich nicht nur an denen abzuarbeiten, sondern dass Leute wirklich weiterhin gute, konstruktive Arbeit für Menschen vor Ort machen können.
Voll gerne. Ich will vorher kurz einsteigen mit was ich mit den Rätinnen auch immer mache, nämlich ich frage die, was sie glauben, was die NSDAP bei den Reichstagswahlen 1928 für Ergebnisse hatten. Und du musst es nicht sagen, ich will dich gar nicht vorführen, aber ich lasse die Leute raten und es ist ganz oft eine weite Range und zum Teil glauben die Leute, naja, die waren bestimmt bei 20% oder 25% und das Ergebnis ist bei 2,63% waren die. 1928. Und 1933 hatten die schon 43%, irgendwas. Also da hat es nicht lange gebraucht, um ganz extrem zu steigen in der Zustimmung und auch in der Wählerschaft. Ich finde, das zeigt, dass man sich eigentlich keinen Slack lassen darf, sondern dass man ganz explizit und immer eine klare Haltung haben muss, weil es sehr schnell gehen kann, wenn man da mal so ein bisschen locker lässt. Ich habe vorhin von Höcke gesprochen und davon, dass er gesagt hat, die AfD soll in Verbände gehen. Das war eine Rede 2018 in Lutherstadt Eisleben. Da hat er das gesagt, dass sie quasi die bürgerliche Gesellschaft zurückholen müssen und deshalb sich da engagieren sollen. Und dass die Strategie ist, von unten nach oben zu arbeiten und dadurch auch die Gesellschaft, die politische Gesellschaft zu durchdringen. Und das bedeutet, es gab einen Aufruf, jetzt in die kommunalen Räte zu gehen, jetzt in die Kreistage, in die Stadträte zu gehen, jetzt Bürgermeister zu stellen.
Höcke spricht am 20. Januar 2018 in seiner fast einstündigen Rede in Eisleben unter anderem über die Notwendigkeit, kulturelle Hegemonie zu erlangen. Er sagt, Zitat: Wir müssen rein in die bürgerliche Gesellschaft. Wir müssen rein in die Schützenvereine. Wir müssen rein in die Jagdgesellschaften. Wir müssen rein in die Kirchenverbände. Wir müssen rein in die Kirmesgesellschaften. Da müssen wir überall rein, um uns die bürgerliche Gesellschaft zurückzuholen. Und parallel müssen wir die politische Gesellschaft durchdringen. Von unten nach oben. Jetzt müssen wir die kommunalpolitische Ebene in Angriff nehmen. Zitat Ende.
Und es ist eine Strategie, die natürlich auch bedeutet, dass die Arbeit in den Räten kommunal einfach eine ist, die man nicht unterschätzt. Das ist nicht einfach nicht so wichtig wie die Arbeit in Landtagen oder Bundestagen, sondern da wird Politik vor Ort gestaltet. Das ist viel nahbarer als die Arbeit in anderen Parlamenten und deshalb nicht weniger wichtig, sondern vielleicht sogar wichtiger. Es ist der Plan, einer, der natürlich auch zeigt, Höcke hat da Fantasien, von denen er glaubt, er ist schon gar nicht so weit weg von der Machtübernahme. Das Gute daran ist, wenn das kein Geheimplan ist, kann man darauf reagieren. Man kann sich mit dieser Strategie beschäftigen, man kann sich überlegen, wie man dafür sorgt, dass diese Ziele nicht so einfach zu erreichen sind. Und mein grundsätzlicher Rat für Leute und für Kandidatinnen, die sich mit denen konfrontiert sehen, ist, egal um was es geht, wir unterstützen die AfD nicht. Wir unterstützen rechtsextreme Positionen nicht. Es gibt also keinen Antrag, keine Abstimmung, die die AfD versucht zu initiieren, die wir unterstützen. Und es gibt keinen Antrag, so sachlich wie er sein soll, der begleitet wird, sondern dann macht man halt den gleichen Antrag nochmal, dann sitzen da drei Komma anders, dann hat man nochmal vielleicht ein Argument mehr. Und dann wird der abgestimmt. Aber alles, was zur Normalisierung der AfD führt, ist, finde ich, nicht unterstützenswert. Und man braucht die AfD nicht, um Sachpolitik vor Ort zu gestalten. Das ist so, glaube ich, der Main Take, den ich habe. Und in der Konsequenz empfehle ich immer, eigene Werte klar hochhalten, eigene Inhalte setzen, so inhaltliche Kritik üben. Sprache bewusst zu verwenden. Ich finde, manchmal geht es hinten runter. Dann lässt man sich auf ein Sprachniveau ein oder Formulierungen ein, die auch schon problematisch sind, auch wenn man es vielleicht gar nicht bewusst hat. Ich finde, der Dialog unter Demokratinnen ist wichtiger geworden. Die Grenzüberschreitungen zu benennen ist wichtiger geworden. Die Opferinszenierung, finde ich, sollte man nicht zulassen. Das wird immer passieren, dass die AfD sich zum Opfer hochstilisiert. Und ich finde auch, man muss immer die Vernetzung in die rechtsextreme Szene betonen, weil die AfD ist halt nicht irgendwie eine Partei, die das Recht hat, auch demokratisch gewählt zu werden, sondern es ist auch das parlamentarische Zentrum einer rechtsextremen Szene. Die sind nicht mehr nur der Arm, die sind das Zentrum, die vernetzen. Hin in die Verbände, hin in die Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, werden sie ja zum Teil auch selber. Aber das ist, glaube ich, einfach ein noch unterschätztes Problem. Die rechtsextreme Szene ist so offen wie noch nie, so selbstbewusst wie noch nie, so gewaltbereit wie noch nie. Und da gehört die AfD dazu. Und das bedeutet, es hat Folgen für die konkrete Arbeit auch in der Ratsarbeit. Und deshalb ist meine Empfehlung, immer widersprechen und nie unterstützen.
Ich danke Misbah für das Gespräch und natürlich allen Zuhörenden für das Einschalten. Wir haben Misbah Kahns Webseite in den Shownotes verlinkt. Sollten uns ParlamentarierInnen zuhören, die Beratung oder Hilfe zum Umgang mit extremen Rechten im Rat suchen, finden Sie eine kleine Auflistung für Ersthilfe in den Shownotes. VertreterInnen aus Rheinland-Pfalz können sich natürlich auch bei uns, der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz, melden.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 7 über den Umgang mit extrem rechten ParlamentarierInnen. Mit Misbah Khan. In der nächsten Folge sprechen wir mit Jascha und Maurice von Polylux über Probleme für die progressive Zivilgesellschaft in Ostdeutschland. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.